sein werde mit meiner Schule. Und das ist dann einfach ungünstig ist, wenn ich Anfang Oktober hier mit den Bibelarbeiten beginne und dann für längere Zeit nicht mehr wieder erscheine. Und dann hatten wir uns so geeinigt, daran fängst du eben an, wenn du mit deinen Klassenfahrten durch bist. Und dann machst du 7 Bibelwochen und dann bleibt dann noch der 17. Dezember. Und am 17. schließe ich dann nochmal wieder ab und dann machen wir das so. Und darauf habe ich mich verlassen und da muss es irgendwie zur Irritation gekommen sein. Da möchte ich mich bei allen entschuldigen, die hier im Raum waren, die an dem Mikrofon waren, die jetzt an dem Mikrofon zuhören. Da waren auch einige Geschwister, die sagten, das war ein bisschen undeutlich, man konnte nichts verstehen. Also seien Sie gewiss, es war wirklich undeutlich, weil keiner gesprochen hat. Also, das lag nicht an der Technik. Und wenn wir jetzt schon das Gelächter gehört haben, liebe Geschwister, an dem Mikrofon, an den Lautsprechern, ob am Telefon oder Internet. Wir sitzen hier mit über 30 Geschwistern verschiedenen Alters, männlich, weiblich, mit und ohne Brille, mit und ohne Hörgerät. Also wir sind so wie die Gemeinde, wie man sich das vorstellt. Und wir wissen auch vom Wort her eben, dass der Herr unter uns ist. Ich möchte heute den Abend beginnen einfach mit der Losung. Wir haben ja immer die Lesung und Losung. Und sicherlich haben Sie das heute Morgen auch schon gelesen. Da heißt es aus Hebräer 35, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Da habe ich gedacht, na wunderbar, das ist doch mal wieder ein Wort für den Hebräerbrief, passt alles. Aber, Geschwister, es heißt nicht, werft euer Vertrauen nicht weg oder anders, es heißt nicht nur, sondern es gibt ein Darum werft euer Vertrauen nicht weg. Wenn wir den Hebräerbrief, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen machen, ein wenig lesen, dann wird das auch immer begründet, was da gesagt wird. Ich komme jetzt nicht zu den Versen, die vorher sind, sondern die danach sind, habe ich dazu genommen, Vers 36. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Wir werden das hier in den Abenden dann sehen, dass es um Verheißung geht, die Gott gegeben hat. Und dass der Verfasser des Briefes jetzt darum ringt, dass die Gemeinde, dass die Menschen das, was verheißen ist, auch empfangen. Und dass sie nicht vorher zurückziehen. Die Jahre der Gemeindegründung lagen zurück oder nicht zurück. Und vielleicht in unserem Fall auch die Jahre der Bekehrung liegt auch etwas zurück. Wo man vielleicht nicht mehr ganz so diesen Hub hat oder Schub hat, wo man weitermachen möchte. Aber dann ist es umso wichtiger, Gott einfach treu zu bleiben. Und was wir in der Lutherbibel, das ist ja wohl die meistverbreiteste hier auch, in der Lutherbibel mit Vertrauen übersetzen, lässt sich auch mit den Worten Zuversicht oder Freimut übersetzen. Und die Briefempfänger damals, wie wir heute, sollen also jetzt nicht in Versuchung geraten, aufzugeben, stehen zu bleiben, sondern sie sollen weitermachen und sie sollen den Weg des Glaubens voranschreiten. Also, darum werft euer Vertrauen nicht weg. Wenn wir das einmal so hören, darum werft euer Vertrauen nicht weg, dann ist es eigentlich negativ ausgedrückt, meint aber was ganz Positives. Genau darum mach weiter. Das eben das, was vorher war. In dem Brief, den wir studieren werden, geht es schon dreimal um das Vertrauen. Dreimal verweist der Verfasser schon auf dieses Vertrauen. Und das erste Mal in Hebräer 3,6, ich lese einmal vor, Christus aber war treu als Sohn über sein Haus. Und dann heißt es weiter, dessen Haus wir sind, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende festbehalten. Also, es geht mit anderen Worten um das Durchhalten. Der Startschuss ist gefallen und alle sind vom Startplatz weggekommen. Aber jetzt geht es in dem langen Marathon des Glaubens, fest zu bleiben, durchzuhalten. Noch einmal, Christus aber war treu als Sohn über sein Haus. Und so wie Christus treu war und dran geblieben ist, genauso sollen wir auch bleiben. Wir wissen aus der Leidensgeschichte Jesu, dass sich am Ende alle von ihm verabschiedet haben. Aber er ist treu geblieben. Er hat nicht gesagt, ja, dann höre ich jetzt eben auch auf. Und da steckt hier im Schreiber des Hebräerbriefs drin. Die zweite Stelle, die wir im Hebräerbrief finden, ist 4,16. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, wandeln. Ja, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Der Feind will uns immer abkoppeln von der Energiequelle Christi. Aber genau dann sollen wir hinzutreten, wenn wir merken, wir sind jetzt schwach und wollen nicht mutlos werden und sagen, naja, wahrscheinlich hat das eh keinen Sinn. Das ist das Vertrauen, das dürfen wir jetzt nicht wegschmeißen, wenn wir in Anfechtung sind oder wenn wir Dinge nicht zuordnen können. Und der letzte Vers, wo das vorkommt in dem Hebräerbrief, ist Hebräer 10, 19. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu Christi die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Darum sollen wir jetzt hinzukommen. Wir haben die Freiheit jetzt. Bleibt nicht die Zeit, alles zu erklären, was hier geschrieben ist, aber wir haben vielleicht das Bild vor Augen, wie der Tempel, wie der Vorhang im Tempel selbst. Wir haben Zugang, wir haben Freiheit, wir haben die Möglichkeit, zu Gott hinzutreten. Und das sind diese drei Verse, die davon sprechen, dass wir das Vertrauen halten sollen, weil Gott treu ist. Auch wenn die Umstände sich ändern, diese Gemeinde, die den Brief empfangen hat, oder die Gemeinden selber, die hatten Verfolgung. Und während dieser Verfolgungsphase haben viele die Gemeinschaft verlassen. Da kommen wir dann später noch zu, was die historischen Probleme waren. Aber jetzt geht es nicht darum, auf das eigene zu gucken, sondern auf das große Ziel. Wir begnadigten Sünder dürfen immer vor Gott treten. Wir haben weder eine Gebetszeit, noch haben wir eine Gebetsrichtung. Wir dürfen immer für und zu Gott treten und eintreten. Aber wenn wir in Versuchung geraten, wenn wir den Eindruck haben, jetzt läuft es gar nicht mehr, dann müssen wir, dann sollen wir besonders hinzutreten. Ganz bewusst uns machen, jetzt rufe ich erstmal den Herrn selber an, bevor ich dann zu anderen Dingen schreite. Und das ist eigentlich, was unsere Losung hier sagt heute. Wir sollen das, was wir kennen, nicht wegwerfen. Es hat eine Belohnung. Da ist noch etwas. Also, das Vertrauen ist nicht alles. Es ist schon ganz viel. Aber es ist nicht alles. In dem Vertrauen steckt noch jetzt die Belohnung, eine große Belohnung. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches das Vertrauen eine große Belohnung hat. Wir haben also schon etwas empfangen, das einen Wert beinhaltet. Das heißt also mit anderen Worten, wir wurden schon beschenkt. Wir haben schon etwas. Gut, man kann es nicht sehen, man kann es auch mit dem Ultraschall nicht deutlich machen. Aber wir haben Werte bekommen durch den Heiligen Geist, die uns schon beschenkt haben. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Vers 21, 22, Gott ist es aber, der uns befestigt samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt in unsere Herzen, als den Unterpfand den Geist gegeben hat. Das heißt also, bei der Wiedergeburt, wir denken hier an Nikodemus, der hat es nicht verstanden, ihr wisst, was ich meine. Bei der Wiedergeburt wurde ein neuer Geist geschenkt. Und dieser neue Geist ist das ewige Leben. Christus hat uns gesalbt und hat uns versiegelt. Und alle, die wir hier sind, das hat Olli auf der Kanzel schon öfter gesagt, als Mensch haben wir nicht viel Wert. Ein bisschen Wasser, also so viel wert sind wir gar nicht. Aber mit diesem Heiligen Geist sind wir so hoch geadelt, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Ich habe eine Getränkeflasche dabei, ich weiß, dass ihr immer so lieb zu mir stellen. Ne? Aber ich habe mir gedacht, so, wenn es gar nicht mehr weitergeht, dann nehme ich einen kräftigen Schluck aus dieser Flasche. Oh, ich meine, ich wollte die Getränke stehen, aber Fakt ist doch eins. Wenn ich diese Flasche erwerbe, dann erwerbe ich nicht nur diese Flasche, sondern dann habe ich auch schon ein Unterpfand hier in meiner Hand. Ihr wisst alle, was ich meine. Ne? Meine Belohnung, das Pfandgeld, bekomme ich natürlich erst, wenn ich die Flasche zurückgebe und nicht wegwerfe. Das kann man natürlich auch sagen, ja, der Wert so einer Flasche ist gering, auch das stimmt. Aber wenn ich diese addiere, dann komme ich zu einer großen Summe. Ich sagte ja schon, dass ich auf Klassenfahrt war und auf der Fahrt nach Nordrhein-Wald vom 13. bis 17. Oktober war ein Junge des 7. Jahrgangs, unser Schüler, der packte seinen Koffer, und das war angesetzt, ne? Also abends Koffer packen. Und nun war ich dann da auf der Durchreise der verschiedenen Zimmer und komme dann rein und da liegen, das ist jetzt kein Witz, das habe ich mir nicht ausgedacht, dann sind da in seinem geöffneten Koffer bestimmt 20, 25 Pfandflaschen drin. Und er hatte schon das Eurozeichen im Gesicht, ne? Grenzte mich damit an. Und ich mich fragte, Junge, und wie geht das jetzt mit deiner Kleidung weiter? Gibt es denn in Bremen mehr Pfand? Und da guckte er mich ziemlich sparsam an. Er hatte nur jetzt so den Blick auf die Pfandflaschen, die er gefunden hat, von den ganzen Schülern alle gesammelt. Und nun, ja, und nun ging das los. Wie gehen wir denn mit der Kleidung um? Und das erzählte ich meiner Kollegin und die sagte, ja, sie hat auch einen Nachbar, sie wohnt in Findendorf, der wohnt in der Kartei. Und hat dann im Ruhestand gesagt, was mache ich mit meiner Zeit? Ich werde immer so früh wach. Dann hat er es so gemacht, dann ist er morgens hier durch Bremen gegangen oder gefahren oder geradelt, weiß ich nicht. Und hat Pfandflaschen gesammelt, dann gab es noch keine Gangs, die sich da aufgeteilt haben, in was für ein Revier man wohl kommt. Auf jeden Fall war sein Ziel, 1000 Euro im Jahr zusammenzubekommen und dann der DGSZ, also der Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger zur Verfügung zu stellen. Das war sein Ziel, das war sein Leben. Da war er ganz fleißig dabei. Und wenn das mal nicht geschafft hat, hat er eben privat zugeschossen. Aber am Jahresende bekam dann die 1000 Euro. Also, wir haben etwas. Wir mögen vielleicht den Wert nicht unbedingt anerkennen, aber wir haben etwas. Und ich zitiere jetzt noch einmal den Apostel Paulus aus dem Epheserbrief. Epheser 11. Epheser 1, Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, die ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von euren Seelen. In ihm seid auch ihr, die ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand seines Erbes zu unserer Erlösung? Dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Schau auch den Vers heute Nachmittag oder heute Abend nochmal an. Wir haben etwas, wir haben ein Unterpfand. Und das bedeutet natürlich sehr viel für uns. Und so müssen wir jetzt auch den Verfasser des Hebräerbriefs verstehen, wenn er uns schreibt, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine Belohnung hat. Und weiter den Vers habe ich hinzugenommen. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Heißende empfangt. Geduld habt ihr nötig. Wir wissen aus dem Galaterbrief, dass Geduld eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Geduld kann ich nicht selber produzieren. Geduld ist eine Frucht des Geistes, wie alle anderen Früchte, die uns da vorgestellt werden, auch werden. Deswegen noch einmal abschließend. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Amen. Ich bitte. Himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen, dass du uns kennst und dass du weißt, wo wir angefochten sind, wo wir schwach sind. Herr, danke, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir drin lesen dürfen. Dass es uns ermutigt, auferbaut und dass wir jetzt diese Zusage und den Zuruf bekommen, einfach werft euer Vertrauen nicht weg und sondern das Wissen, dass wir bei dir eine Belohnung haben. Herr, so stehen wir vor dir und möchten einfach bitten, dass du uns heute Abend segnen und belohnen möchtest, durch dein Wort, wie du es auch uns verheißen hast. Jetzt kommt für mich persönlich der spannendste Augenblick jeden Abend, wenn ich ein Lied vorschlage und ich dann hören muss, nein, das geht dann nun gar nicht. Ich habe heute Abend an Lied 258 gedacht, vergiss nicht zu danken. Das kennen wir, ne? Aber da geht es eben auch darum, werf dich weg, vergiss nicht zu danken, was wir geschenkt bekommen haben. Auch 258, vergiss nicht zu danken, dem ewigen Herrn, der hat dir viel Gutes getan. Wir haben sogar das am Klavier. Ja, das ist natürlich eine Steigerung, die man nicht ahnen kann. Ich jedenfalls nicht. Also, das ist ja sehr schön. Also, mit Klavierbegleitung, dann singen wir auch alle vier Verse. Ne? Da ziehen wir uns durch. Dankeschön noch einmal. Das war wirklich erfrischend und auch sehr gut. Dankeschön. Ja, liebe Geschwister, ich hatte ja in dem Gemeindebrief September, November schon ein kleiner Titel reingeschrieben. Da ging es ja schon um den Hebräerbrief. Und da habe ich auch reingeschrieben, dass es sehr schwierig ist, den Autor und Verfasser des Hebräerbriefs zu ermitteln. Und das wird auch heute keine Neuigkeit hinzukommen. Ich weiß das Thema noch nicht. Also es tut mir leid, da hat sich nichts getan. Ich weiß immer noch nicht, wer den Brief geschrieben hat. Ich war heute zu Hause am Briefkasten und da war auch keine Neuigkeit drin. Also, E-Mails habe ich auch nochmal geschickt. Ich weiß es nicht. Aber als ich die Post heute raus sah bei uns am Briefkasten, am irdischen Postfach, da waren Briefe auch für die Jungs dabei, für die Söhne, aber auch dann welche an uns, einige. Und dann schaut man natürlich immer gleich auf den Absender. Ne? Und sortiert schon mal Rechnung und Werbung nach von links nach rechts und wichtig und unwichtig dann von oben nach unten. Und natürlich ist es spannend zu wissen, wer diesen Hebräerbrief geschrieben hat. Und die Empfänger, die wussten das auch. Denn wir müssen uns das vorstellen, auch hatte das schon an einer anderen Stelle mal gesagt, als ich über die Psalmen sprach oder andere Bücher eben. Diese Bibel, die wir vor uns haben, die wir heißt ja eigentlich Bibliothek. Und wir haben ja hier unterschiedliche Bücher. Und die wurden erst im Laufe der Geschichte zusammengetragen, bis sie dann zur Bibel wurden. Und da wurden sie sehr streng Kriterien ausgelegt, wo man überlegt hat, da passt das Buch überhaupt dazu. Zum Beispiel in dem Buch Esther, da erscheint nicht einmal der Name Gottes. Aber der Finger Gottes ist da so deutlich zu sehen, dass man dachte, das gehört dazu. Ihr müsst euch also vorstellen, es gab im Alten und Neuen Testament immer wieder Bücher, wo man sagte, nein, das passt nicht, oder wo man sagte, ja, das passt. Am einfachsten ist es ja dann auch, wenn wir zur katholischen Kirche rüberschauen, die sogenannten Apokryphen, eben verschiedene Bücher wie Jesus, Sirach, Weiße, Tobias und so weiter, die dann noch dazugekommen sind, wo die evangelische Kirche gesagt hat, nein. Und der Schreiber des Hebräerbriefes wurde natürlich immer wieder diskutiert. Paulus natürlich ganz oben, Barnabas, Apollos, Lukas, Silas, Philippus. Also da sind alle Namen diskutiert worden. Und natürlich auch Priscilla. Und dann fand man ein ganz gutes Argument bei Priscilla eben als Frau, die kennen wir aus Apostelgeschichte, Korintherbrief, 2. Timotheusbrief. Da sagt er, ja, Priscilla könnte es gewesen sein, als Frau hat sie dann eben keinen Namen angegeben. Und sie schreibt dann Kapitel 13, 7, ich habe nur kurz geschrieben, das könnte niemals auf einen Mann passen. Aber diese Identifikationen sind zu wenig. Ne? Also das geht einfach nicht. Also wir wissen, ja, doch, da steht dann wirklich, dass sie wenig geschrieben wurde. Man sieht auch da ein Maskulinpartizip. Also wir lassen das, wir wissen es nicht, aber das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist eins, dass dieser Brief uns viel vor Augen führt. Und er unterscheidet sich eben von allen anderen Briefen, dass dieser Brief an eine jüdische Gemeinde geschrieben wurde. Wir haben ja viele neutestamentliche Briefe, die wurden an Heiden oder Christengemeinden geschrieben, jüdischen Ursprungs, wo aber dann Gemeinden hinzugekommen sind und Juden und Christen sich vermischt haben. Aber hier haben wir es wirklich mit Hebräern zu tun, mit Juden der ersten Stunde. Und wie wir aus dem Brief wissen, ist der Verfasser eben nicht Augenzeuge, sondern kommt später dazu. Also ganz kurz, der Verfasser des Briefes, oder die Verfasserin, aber der Verfasser auf jeden Fall, war ein Jude. Das dürfen wir schon mal voraussetzen. Nach Römer 3,2 schreibt der Apostel Paulus, was haben denn die Juden für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Dann sagt er, viel in jeder Weise. Zum Ersten, ihnen, den Juden, ist anvertraut, was Gott geredet hat. Alles, was wir wissen, alles, was wir gelernt haben, ging erstmal über das Judentum zum Christentum. Und die waren die Ersten, denen das anvertraut wurde. So wie dann später der Petrus, der Apostel Petrus, wird ja Judenmissionar und der Apostel Paulus wird Heidenmissionar. Aber immer, was erzählt wurde, kam von dem Kreis der Juden. Und was wir in dem Brief sehen, das sehen wir ganz einfach, der Verfasser hatte einen besonderen Einblick in das Judentum. Und der Verfasser war ein jüdischer oder messianischer Christ. Er kannte das Judentum und war natürlich jetzt im Christentum unterwandert. Und was wir sehen oder erkennen können, er war kein Augenzeuge des Dienstes Jesu. Er lebte wohl schon in der zweiten Generation. Das heißt im Kapitel 2, Vers 3, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? Dass ein Anfang nahm mit der Predigt des Herrn bei uns und bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Also da scheint es auch so zu sein, dass es schon weitergetragen wurde, die es gehört haben. Ihr wisst ja, das habe ich ja nun angedeutet, dass die ganzen Schriften erst nach der Himmelfahrt Jesu entstanden sind. Da geht es erst um 50 und 60 und 70 nach Christus los, dann wird es aufgeschrieben. jetzt, das will ich aber nicht, weil im Matthäus-Evangelium euch zeigen, dass es offensichtlich zwei Matthäus-Briefe oder Evangelien gegeben hat. Einmal nur als Lehre und dann noch einmal etwas hinzugefügt, wo immer wieder dann auch noch Aktionen und Begegnungen Jesu beschrieben wurden. Also die Jünger lebten da in der Naherwartung und haben sich erst später darauf verständigt, etwas zu verschriftlichen. Aber jetzt der historische Überblick über das Alte Testament. Der Verfasser schützt seine Ausführungen auf eine ganze Reihe von theologischen Beispielen aus dem Alten Testament. Was ich jetzt heute in der Einleitung sage, werde ich später so ein Stück weit voraussetzen, aber auch immer wieder noch darauf zurückkommen. Der Verfasser, und ich hoffe, dass ihr im Laufe der Zeit den Brief einmal lest, aber bitte in einer Sitzung. Also nicht jeden Tag 7 Verse oder 12 oder keine Ahnung, so einmal den Brief ganz durchlesen. Ich habe heute einen Brief bekommen, wo ich sage es euch, der war von der Kindergartenkasse. Ich habe nur die Zahlen studiert. Aber es gibt andere Briefe, die lese ich dann ganz durch. Und so möchtet ihr bitte auch den Brief lesen, vom Hebräerbrief ganz durchlesen in einer Sitzung. Man braucht ungefähr, je nachdem wie lange man sitzt, eine halbe, eine Dreiviertelstunde, dann kann man den Brief auch gelesen haben. Der Verfasser nimmt 1. Mose Genesis und wählt Esau aus, weil Esau eine unwiderrufliche Entscheidung gefällt hat. Und diese unwiderrufliche Entscheidung, die er gefällt hat, die war so endgültig, danach gab es kein Zurück mehr. Und zwar hat er sein Erstgeburtsrecht für ein Gericht. Und wenn wir jetzt wissen, dass er kein armer Junge war, dass rundherum Zelte waren und er hatte wirklich Hunger, dann hätte er in jedes Zelt der Umgebung gehen können und hätte eine Speise bekommen. Er war ja nicht irgendwer, Esau. Und genauso auch, wenn er Durst gehabt hätte, der hätte zu irgendeinem Zelt gehen können und sagen, ich brauche jetzt noch was zu trinken. Aber er hat eine bewusste Entscheidung getroffen. Und diese bewusste Entscheidung war, er möchte diesen zeitlichen Segen nicht weiter verpassen. Und er konnte passieren, was wollte. Das war nicht mehr zu ändern. Es war unwiderruflich. Und wie gesagt, zahlreiche Tränen konnten das nicht ändern. Und das ist schon ein Teil, was der Verfasser des Briefes, den Hebräerbrief nennt. Da war ein Teil in der Gemeinde, die haben die Entscheidung gefällt, die Gemeinschaft zu verlassen. Und wenn sie nicht zurückgekehrt sind, war es dann eine unwiderrufliche Entscheidung. Das ist ja auch ein Teil des Brisanzes und der Thematik des Hebräerbriefes. Wenn wir darüber nachdenken, kann man sein Heil verlieren. Ich komme dann an anderer Stelle zu. Aber wenn sie jetzt die Entscheidung getroffen haben, die Gemeinde zu verlassen, konnte es sein, dass sie nicht mehr zurückgekommen sind. Dann kümmert sich der Verfasser um 2. Mose, um Exodus, den Auszug. Und aus dem Auszug aus Ägypten nimmt er 2 Beispiele. Wir werden uns sie im Einzelnen noch später ansehen, nicht heute, aber im Laufe der Zeit. Dann nimmt er die Stiftshütte und das Priestertum. Und von der Stiftshütte aus liefert er eine Belehrung über die Möglichkeit des Zugangs zu Gott. Wir haben ja gerade auch schon gelesen, dass wir Zugang zu Gott haben. Und das macht an dem Beispiel der Stiftshütte deutlich, dass gab es einen Zugang. Und vom Priestertum, was er dem auch entnimmt, macht er und er breitet den Gedanken aus, dass es einen Mittler gibt zwischen Gott und dem Menschen. Wir als theologisch gehörig wissen hier schon, wer es ist. Aber er entfaltet das alles immer vom Alten Testament. Und vom Alten Testament kommt er dann in das Neue Testament, in die Zeit eben, wo der Brief geschrieben wurde. In dem 3. Buch Mose nimmt er ebenfalls, oder aus dem 3. Buch Mose nimmt er ebenfalls 2 Beispiele. Einmal das Blutopfer, Kapitel 1 bis 7. Und dann das Opfer am Versöhnungstag, Kapitel 16. Das Blutopfer bedeckt lediglich die Sünde, aber es nahm die Sünde nicht hinweg. Die Sünde war noch da. Sie wurde nur bedeckt. Und dann kommt er zum Opfer am Versöhnungstag. Das war ein nationaler Versöhnungstag. Und da wurde es dann so, da gab es das Versöhnungsopfer, was man nicht auf dem Altar brannte, sondern es wurde auf ein Tier gelegt und es ging dann außerhalb des Lagers und musste dort stehen. Und diese Wahrheit, die da ist, die nimmt jetzt der Verfasser und sagt, dass Jesus außerhalb Jerusalems, außerhalb der Stadt Tore, als Opfer gestorben ist. Das ist so gewaltig, wie er das versteht, wie er das Alte Testament so lebendig machen kann. Und es sind so tiefe Bilder drin. Ich bin jetzt nicht so begnadigt, dass ich malen kann, aber es sind so verschiedene Bilder, wo man so Schatten übereinander legen kann und dann erahnen kann, was für ein Zeichen wir hier sehen können. Aus dem vierten Buch Mose nimmt er jetzt wieder zwei Themen. Und ich möchte euch wirklich neugierig machen, den Brief zu lesen. Da nimmt er die Treue Moses und stellt die Treue Moses dann der Treue Christi gegenüber. Und die Treue Moses wird in Kapitel 12 beschrieben, also in Genesis, in vierten Mose. Und wird beschrieben an einem ganz entscheidenden Punkt, als Miriam ihm gegenüber bösartig wird, sich ermaß zu sagen, sollte Gott nur durch dich sprechen. Und dann wird sie aufsätzlich. Und jetzt kommt die Treue Moses. Was macht Mose? Er betet für seine leibliche Schwester. Dann ist sie 7 Tage aufsätzlich. Aber das, was Mose hier macht, ist, er betet für sie. Er verwünscht sie nicht. Ist auch nicht gehässig ihr gegenüber, sondern er tritt in Fürbitte ein. Und das ist das Zeichen, dass wir von Moses Treue lernen können. Und dann nimmt er aber noch ein Beispiel, das wird für mich in den nächsten 6 Wochen ein Kardinalbeispiel sein. Ein ganz großes. Und zwar haben wir in 4. Mose ja auch berichtet, in Kapitel 14, wo die 12 Kundschafter in das verheißene Land gehen. Und da wird uns beschrieben, dass bis auf 2, Josua vom Stamm Ephraim und Kaleb vom Stamm Juda, sagen, ja, das Land ist fruchtbar. Das sagen alle 12. Aber diese beiden, die wollen im Glauben weitergehen und sagen, wir können das Land einnehmen. Das heißt also, alle sind sich einig, jetzt das Zuhause nach 4. Mose 13, 14, alle sind sich einig, es ist ein fruchtbares Land, da hat Gott recht. Da fließt wirklich Milch und Honig. Aber dann geht es genauso weiter, dass wir sagen, wir können es nicht einnehmen. Da kommen 10 und wir wollen das auch nicht wegdiskutieren. Und es stimmt wirklich. Die Kadamiter waren groß und die Gefahren, die sie gesehen haben, waren da. Das ist also nichts Wichtiges zu diskutieren. Und der Glaube fehlte denen. Und was passiert dann? Dann lesen wir in 4. Mose, da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihm, ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in diese Wüste stürmen. Warum führt uns der Herr in das Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten um? Und einer sprach zum anderen, lass uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde Israeli. Es ist paradox, sie wollten ja in der Wüste sterben. Und das werden sie auch. Aber Mose ist wieder nicht gehässig. Jetzt kommt Mose wieder und betet für das Volk. Gott sagt dann daraufhin, dass er das Volk mit Pest schlagen will und er will dann aus Mose ein noch größeres Volk machen. Und dann macht Mose genau das, was er bei Miriam gemacht hat. Er stellt sich hin und betet. Dann heißt es in Vers 19 bis 22, 4. Mose 14. So vergib nun die Missetat dieses Volkes nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk vergeben hast von den Ägyptern an bis hierher. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du erbeten hast. Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll, all die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich an ihn getan habe in Ägypten, der Wüste und mich, nun zehnmal versucht haben, meine Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Das ist jetzt wie bei Esau. Es gibt einen Punkt auf No Return. Es gibt den Punkt, wo ich nicht mehr zurück kann. Ob ich mein Heil verliere oder ob ich nur Füße sterben muss, dazu komme ich später. Ich habe an dieser Stelle natürlich auch oder vor dieser Stelle natürlich auch mit Olaf Herzl gesprochen, dass wir hier so ein bisschen anders denken. Das kann man sich vielleicht auch vorstellen, aber das ist unter Brüdern gar kein Problem. Ich werde auf dieser Seite sagen, es geht um den physischen Tod und auch wenn andere eine Lehrmeinung haben, deswegen werden wir uns hier nicht dividieren. Es gibt diese beiden Möglichkeiten. Ich komme dann zu anderer Stelle dazu. Aber eins muss es halt deutlich sein. Es gibt den Punkt, the point of no return. Den gibt es in jedem Leben. Egal wie es weitergeht. Aber es gibt den Punkt, wo ich mich entscheiden muss und wo ich mit meiner Entscheidung leben muss. Den gibt es. Es gibt Vergebung. Gott hat diesem Volk auch vergeben. Deshalb sagt er ja hier in seinem Wort. Aber es gab den Punkt, wo sie nicht zurück konnten, wo sie wirklich in der Wüste gestorben sind. Das heißt also, wenn Gott an seinem Bundesvolk handelt, muss manchmal eine ganze Generation später darunter leiden. Es gibt Entscheidungen, die können wir nicht rückgängig machen, auch wenn wir noch so große Buße tun. Aber wir lesen in Vers 20, der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du erbeten hast. Das heißt also auch, die Sünden waren vergeben. Das war ja nicht mehr der Punkt. Aber die physischen Konsequenzen waren jetzt in der Wüste zu sterben. Außerhalb des Landes. Sie waren weder in Ägypten noch im verheißenen Land. Sie sind in der Wüste gestorben. Das ist die Geschichte. Das heißt aber auch, sie sind nicht zurückgekehrt und wurden nicht wieder Sklaven. Sie sind an dem Ort, wo sie waren, stehen geblieben und sind nicht weitergekommen. Und das kann im Geistlichen auch passieren, dass wir an einem Punkt stehen bleiben und nicht weiterkommen. Und das ist das Traurige, wenn wir dann jetzt auch über unseren Vers nachdenken, werft das Vertrauen nicht weg. Es ist einfach nur eine Aufmutung, dass wir uns weitermachen. Auch wenn wir für naiv gehalten werden oder für nicht ernst genommen werden. Das ist eine Zeitaufnahme, das ist eine ganz kurze Frequenz. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch hier mit uns Geschwister stärken, auch an solchen Abend, wenn wir erkennen, dass eine Mühe geworden ist, dass wir uns Mut machen, gegenseitig stützen. So wie ich das in Afrika gesehen habe, das war ein herrliches Bild. Da hatten wir eine Elefantenherde beobachten können von einer Höhe. Und es schien so, als wenn der eine die Kräfte verließ, dann haben die anderen mit ihrem Rüssel versucht, ihn hochzuhieven. Und das klappte aber nicht. Dann haben sie sich im Kreis gestellt, das habe ich mir nicht eingebildet, das hat meine Frau auch gesehen. Haben noch einmal richtig ins Horn geblasen und sind dann weitergezogen. Da gab es nichts mehr. Das war vorbei jetzt. Aber dieses Aufrichten, dieses einmal noch im Kreis zusammenstehen, und wenn es das letzte Gebet ist, aber das einmal noch zusammenkommen und dann weitermachen. Das heißt also, wenn ich diese beiden Sachen jetzt hier zusammenziehe, wie der Verfasser uns in dem Brief entfaltet, in verschiedenen Kapiteln, und auf die Empfänger, dass sie nicht ihre Errettung verlieren, aber es bedeutet zugleich, dass sie in der Gefahr standen, keine Fortschritte in geistlicher Reife mehr zu machen. Und angewandt würde das auch bedeuten, dass die körperliche Züchtigung in diesem Leben und der Verlust des Lohnes im messianischen Reich bedeutet. Wenn ich keine Frucht mehr wirke oder mich entschieden habe und sage so, jetzt ist für mich genug, dann muss ich mir die Frage gefallen lassen, wie sie auch in den neutestamentlichen Evangelien stehen, ob ich denn noch der treue Haushalter bin, den Gott von mir erwartet. Er schenkt mir Gesundheit, er schenkt mir Begabung, er schenkt mir die Zeit. Gehört mir alles nicht. Und was mache ich jetzt? Wie setze ich mich ein? Was für Möglichkeiten erkenne ich und tue ich? Und irgendwann muss ich dann antreten und dann heißt es, Herbert, und was war mit dir da und dort? Ich will jetzt niemand Angst verbreiten. Ich weiß, taucht von Tagen, wo ich manchmal nicht kann und wo ich auch den Eindruck habe, jetzt brauche ich meine Pause. Aber ich weiß auch von den Tagen ganz genau, wo der Herr bestimmte Sachen zusammenbringt und wo man genau weiß, jetzt geht es wieder weiter. Und das ist, was wir lernen müssen. Wir müssen sensibel werden, wo geht es jetzt weiter und was für den Punkt. Die Untaten oder die Taten des Unglaubens, der Rebellion, schloss sich jetzt von den dauerhaften Folgen des Segens aus. Und Kadesh Barnea, das werde ich öfter noch wiederholen, auf was an jedem Abend, weil das für mich eine ganz gravierende Geschichte ist, lehrt uns die Notwendigkeit, Gott zu vertrauen, auch unter den Umständen, wo wir menschlich es nicht können. Ich weiß, was ich da sage. Ich denke zum Beispiel an Leute in afrikanischen Ländern, in muslimischen Ländern, in Korea und woanders, wo sie auch gefoltert werden und wurden wir hier in Deutschland. Und das ist unermessliches Leid. Das kann ich mir nicht vorstellen, was diese Geschwister ertragen müssen. Aber sie tun es. Und offensichtlich ist da irgendwo ein Engel, der ihnen die Kraft gibt, das zu tragen. Denn nicht alle steigen an dem Punkt ab, sondern machen weiter. Gott ist treu. Das müssen wir uns ganz deutlich machen. Ich habe das selbst die Tage im Fernsehen, muss ich schmunzeln. Da war ein junger, gestalter Mann, der dann auf dem Interview gab, dass er seiner Freundin jetzt gerade mal treu ist, weil er sie liebt. Er hat nicht gesagt, wie lange er sie noch liebt. Aber da war er ihr treu. Aber Gott ist ja anders. Gott ist treu und er liebt uns. Aber da kommt es ja eigentlich her, wenn ich jemanden lieb habe, dann bin ich ihm auch treu. Dann habe ich auch Pläne. Jeder, der gesund ist, das hat mein Vater immer gesagt, wenn zu Hause Krankheit war. Und dann meine Mutter sagte, ja, vielleicht können wir mal wieder in Urlaub fahren. Dann meinte er, immer und immer ist jetzt wieder gesund, weil sie Pläne hat. Und das ist vielleicht in Ihrem Leben auch so. Wenn man Pläne hat, dann plant man eine Zukunft. Und so das Geniale. Gott hat einen Plan mit uns. Er hat Pläne für unsere Zukunft. Wir müssen uns jetzt nur auf seinen Plan einlassen. Und ich weiß, dass wir an unsere Grenzen kommen, aber nehmen wir das mit. Ungehorsam, wie ich ihn hier erkenne, führt nicht zum Verlust des Christseins, des Christentums, aber er führt mit Sicherheit zum Verlust der Segnung, die Gott für uns bereitet. Und im Übrigen, wer möchte schon sagen, wie weit kann ich mit der Sünde spielen, bis ich mein Heil verliere? Das kann auch nicht unser Ernst sein. Niemals nicht. Dann nehmen wir Psalm 32 oder andere Buchstaben und sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Aber wir spielen doch nicht damit. Interessant wäre natürlich jetzt noch Psalm 95 zu lesen, den ich dann nochmal aufgreifen müsste. Aber eins ist klar, Unglaube führt zu Ungehorsam. Ungehorsam bringt Züchtigung. Das können wir uns sicherlich deutlich so sagen. Ich werde jetzt nicht auf die Treue des Messias eingehen, da kommen wir in den verlaufenden Kapiteln noch zu sprechen. Ich werde auch jetzt nicht mehr groß und lange auf die einzelnen Zitate eingehen. Wir haben also, wenn ihr mal die Bibel durchblättert, ich weiß jetzt nicht, ob ihr eine habt, wo die Zitate abgedruckt sind, denn ich habe euch das ja gegeben, dann werdet ihr sehen, wie viele Zitate wir alleine. Das habe ich nicht gegeben. das aus dem Internet. Also, das war die falsche Übersetzung. Nächste Woche gebe ich euch alle Bibel zur Karte mit, damit ihr seht, wo das herkommt. Denn zum Beispiel, das wird auch nächste Woche erst betreffen, nämlich in Vers 5, da haben wir in Vers 5, Psalm 2, 7, 2. Samuel, Psalm 97, Psalm 104, Psalm 45, Psalm 102, Psalm 110. Der gesamte Hebräerbrief ist quasi eine Auslegung des Alten Testamentes. Und das ist das Schöne für einen Pastor, wer immer einen Brief auslegen muss. Ich muss mir nichts einfallen lassen, steht alles da. Kann ich auch nichts falsch machen. Also deswegen, der Hebräerbrief ist so gewaltig. Worüber ich mich jetzt konzentrieren möchte oder worauf ist, noch auf eine letzte Sache, auch das müssen wir dann noch ein bisschen vor Augen halten. Der Hebräerbrief dockt ein wenig auch bei Matthäus 12 an. Da ist bei Matthäus 12, die Verse 22 bis 45, geht es um die Macht Jesu über die bösen Geister. Und das ist auch ein ziemlich schwieriges Kapitel. Und da kommt auch die Sprache mit Sünde gegen den Heiligen Geist. Und das ist ein ganz schwieriges Kapitel, ist aber ein Schlüsselthema, was auch zum Hebräerbrief passt. Und der Bericht ist einfach von der Lästerung des Heiligen Geistes als unvergeben. Aber auch hier sehen wir wieder, dass die Menschen, die das getan haben, keine Chance mehr hatten. Sie sind an einem Punkt stehen geblieben. Aber Jesus hat eine neue Generation berufen. Und das ist dann auch von dem Matthäus dann später berichtet. Die werden dann auch in den großen Trübsal wieder anwesend sein. Das ist nicht das Ende. Aber es ist das Ende mit einer gewissen Generation, mit einer Gesellschaft. Ich gehe da jetzt nicht mehr drauf ein, weil die Uhr wieder gegen mich arbeitet. Ich komme jetzt zu den Versen 1 bis 4 in aller gebotener Kürze. Ich lese das einmal ganz kurz, damit unsere Geschwister an den Lautsprechern mithören können. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, den er gesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe, und ist so viel höher geworden als die Engel, so viel erhabener wie der Name, den er ererbt hat, höher als ihr der Engelname ist. Ganz kurz nur, obwohl es jetzt spannend wird, der Verfasser konkretisiert hier in der Offenbarung das Alte und Neue Testament in dreierlei Weise. Er spricht über die Methode, er spricht über die Zeit, und er spricht über die Repräsentanten. Die Methode, das haben wir auch schon besprochen, Offenbarungen, das können Gespräche sein, das können Träume sein, das können Zeichen sein, das können Wunder sein. Diese Offenbarungen sind unterschiedlich. Und die Zeit ist auch unterschiedlich. Wenn wir vom Alten Testament sprechen, da sprechen wir locker mal von 1600 Jahren. Aber in diesen 1600 Jahren hat Gott nicht ununterbrochen gesprochen. Da waren viele Jahre, da gab es keine Offenbarung. Und da gab es unterschiedliche, die Repräsentanten waren. Er hat durch Abraham gesprochen, er hat durch Engel, durch die Patriarchen Isaac, Jakob. Er hat durch Gesetze gesprochen. Er hat durch Typologien gesprochen. Er hatte Leiter wie Mose, Bürger wie Hiob, Könige wie David, Propheten. Alleine bei den Propheten sind sie so unterschiedlich, wie wir uns das vorstellen können. Da gibt es einen Obadja, das wissen wir von dem. Oder einen Haggai. Haggai ist interessant. Haggai wirkte nur einen Monat. Er hat genauso viel zu sagen wie Jesaja, Jeremia oder Jeremia gesprochen hat. Tut mir nur einen Gefallen nicht. Glaubt nicht diesen Kapiteleinteilung, die wir in der Bibel haben. Denn der Prophet Jeremia sagt uns mehr als der Prophet Jesaja von der Länge des Textes. Also nicht jetzt nach Kapiteln sagen, ja, der hat 66 Kapitel, der hat weniger. Textlänge von den Texten, aber das ist ja alles Menschenhand, was da geschrieben wurde, mit den Texten, also Verse und Kapitel. Aber so unterschiedlich wie Gott sie benutzt hat, so waren sie auch. Oder zum Beispiel, dann hat er Leute benutzt wie Nehemia, Esra, Daniel. Das könnte ich die ganzen Propheten da durchgehen und die gewählt haben in den verschiedenen Geschriften. Aber so genauso gut war das ja auch im Neuen Testament. Da waren nicht nur die Apostel, da waren auch die geheilten jüdischen Bürger und heidnischen Bürger, da waren die römischen Soldaten, da waren berufene Älteste der Gemeinde und so weiter. Also eins müssen wir feststellen, und das gehört ja hier zum Hebräerbrief. Die Offenbarungen waren immer fortschreitend. Und die Offenbarungen haben immer Fragen beantwortet. Aber dann entstanden neue Fragen, also kamen neue Offenbarungen. Und dann gab es neue Fragen und so weiter. Also sie waren immer unvollständig. Aber jetzt, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, jetzt ist es endgültig. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Das heißt also, die Propheten sprachen schon immer von den letzten Tagen. Aber jetzt ist auch dieser letzte Tag vorbei. Und die Apostel im Neuen Testament, nachdem Jesus aufgefahren war, schreiben das dann zusammen. Sie schreiben über sein Leben, über seinen Dienst, seine Worte, seine Lehre und sein Kommen. Auch das fassen sie wieder zusammen. Und jetzt hören wir in den Versen 2b bis 3 7 Aussagen, die würde ich noch gerne machen. Warum der Sohn geeignet ist, als Letzter die göttlichen Offenbarungen bekannt zu machen und die Echtheit zu bestätigen. Nach allem, was wir wissen, hatte Jesus genau dasselbe Alte Testament vor sich wie wir. Das haben alte Schriften belegt und das kann man immer wieder auch raussehen. Da gibt es minimale Abweichungen, aber wir können davon ausgehen, dass er alles hatte und er hatte nie an irgendeinem Buch kritisiert. Er hat sie durchgehend zitiert und auch die Schriftgelehrten gefragt, wisst ihr nicht und so weiter. Er kannte sich da aus. Das heißt also, das Erste, was wir in diesem Versen 2b bis 3 sehen, ist, er wurde zum Erben aller Dinge eingesetzt. Das heißt so viel. Er ist der Brennpunkt des Universums. Ihm gehört alles. Er ist auch das Ende aller Dinge. Er ist zum Erben. Und der Erbe, oder das Erbe, ist dann später seine eigene Herrschaft. Wenn ich das erben würde von meinem Vater oder von irgendjemand erben würde, dann könnte ich damit weitermachen. Dann würde es mir gehören. Er ist der Erbe. Er kam als Mensch, doch er kam als Gottmensch. Das Zweite, was wir sehen, er ist derjenige, durch den die Welt gemacht wurde. Er hat die Zeitalter gemacht. Da jetzt eine eigene Runde darüber nachzudenken. Aber die Bibel zeigt uns, dass es Zeitalter gibt. Und die Bibel macht uns auch klar, dass die meisten Zeitalter mit einer Katastrophe enden. Das erste Zeitalter war die Unschuld. Die endet mit der Katastrophe und Vertreibung aus dem Paradies. Das zweite Zeitalter, was wir haben, ist das Gewissen. Und das endet mit der Katastrophe der Sintflut. Das dritte Zeitalter, was wir haben, ist die Herrschaft. Und das endet mit der Katastrophe der Sprachverwirrung. Und dann kommt das Zeitalter der Verheißung mit Abraham. Und das endet dann mit einer Teilerfüllung. Dann kommt das Zeitalter des Gesetzes. Das endet mit der größten Katastrophe, mit der Kreuzigung Jesu Christi. Dann kommt das Zeitalter der Gnade. Und diese Gnade ist, dass Gott uns lehrt, wir brauchen nichts tun zur Erlösung. Aber die Katastrophe, die kommen wird, ist die Trübsal. Und dann kommt das Zeitalter des tausendjährigen Reiches und das Gericht über Satan und den Herrn. Also er herrscht in dieser Zeit. Er steht da drüber. Dann kommt das Dritte. Er ist die Ausstrahlung, der Glanz seiner Herrlichkeit. Er ist das zweite Wesen der Gottheit. Das gibt es keinen schöneren Text für mich als Johannes Evangelium, Vers 1 bis 14, dieser Prolog. Wahnsinn, wie tief dieser Text ist. Das erinnert uns auch natürlich an das Alte Testament, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, oder im Griechischen heißt es Zelte unter uns. Aber ganz tief das, die Ausstrahlung des Ganzes. Er ist der Abdruck seines Wesens. Und ihr müsst euch das jetzt vorstellen, wenn ich eine Münzprägung hätte, dann hätte ich ein Metallstück, da ist nichts drauf. Und dann hätte ich genau das Gegenteil von der Münze und präge es, drücke es rein, dann habe ich das Abbild, das Repräsentant, dann habe ich den Prägestempel und die Münze genau eins zu eins gleich. Und das war er. Das heißt also, so ist der Sohn so wahrhaftig als Person, wie Gott selber war. Weil er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das Fünfte, er trägt alle Dinge durch sein Wort, durch seine Macht. Das heißt also, er ist der Regent des Universums. Er ist die Mitte aller Dinge. Er trägt alles. Er erhält alles. Er befördert alles. Nochmal, der Sinn vom Tragen ist nicht halten. Der Sinn vom Tragen ist, etwas zum Ziel hinzutragen. Das macht er. Er trägt uns zum Ziel hin. Also er hält es nicht fest, aber er trägt es zum Ziel hin. Das Sechste, er hat die Reinigung der Sünden bewirkt. Er ist der Erlöser der Menschheit. Er hat diese priesterliche Reinigung, von der wir lesen werden, bewirkt. Das heißt, sie war exklusiv, er war es allein. Er verbrachte das Werk der Reinigung und er vollendete es. Das ist also so geschrieben, dass es erledigt ist. So war es. Es ist fertig. Und es geht hier nicht um eine äußerliche Reinigung, sondern von der Reinigung der Sünden der Menschen. Und das führt dann zum siebten Punkt. Er hat sich zu Recht der Majestät in die Höhe gesetzt. Und das zeigt seine Souveränität. Er hat die Vollendung des Werkes gebracht. Wenn jemand von uns hart gearbeitet hat, den ganzen Tag auf der Beine war, dann setzt man sich hin, richtig. Er sitzt, er ist fertig. Er ruht sich aus ein wenig. Jetzt nenne ich drei Zitate. Hebräer 10, 12, 1. Petrus 3, 22 und Römer 8, 34. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht. Und sitzt nun für immer zu Rechten Gottes. Er ist fertig. Er hat sich zur Ruhe gesetzt. Er ist dem Vater gleichgesetzt, das schreibt Petrus, 1. Petrus 3, 22. Welcher ist zu Rechten Gottes aufgefahren im Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Er ist gleich wie der Vater. Und jetzt kommt das Tröstende für uns auch in diesem Abend.